Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Moin zusammen. Mit Annette Moritz fand der letzte Fips-Schnack kurz vor ihrem Familienausflug nach Irland am Hamburg Airport statt. 7 Kilometer südwestlich sind wir mal wieder auf dem Parkplatz Weiß des Hamburger Volksparkstadions. Hier fand vor einem Jahr der Podcast mit dem Ex-Fußballprofi Marcel Janssen statt. Marcel spielte für den HSV, aber auch für die Bayern. Und letzteres bringt uns zu meinem heutigen Gast, denn dieser ist Fan der Roten. Er ist nicht die Hand, aber ein Geschenk oder eine Gabe Gottes. Auf jeden Fall ist ihm in die Wiege gelegt, unsere Branche mit frischem Personal zu versorgen. Warum er sonst noch ein Geschenk für uns ist, ein großes Willkommen an Matthias Wirth, unter anderem den Managing Director von Konen & Lorenzen Management.
Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Wir haben da ja ein bisschen rumgeplant.
Ja, hat ein bisschen gedauert.
Bis wir es dann hinbekommen haben. Aber heute bin ich hier in Hamburg und dann haben wir das verbunden. Ich bin nämlich heute bei der beim Fairjobs Hotels Jahrestreffen im 4-Jahreszeiten in Hamburg heute Abend. Und da haben wir das verbunden und das freut mich sehr.
Was sagen die Ergebnisse 5:0, 4:1 und 3:1?
5:0, 4:1, 3:1. Weiß ich jetzt nicht. Muss ja irgendwas mit Bayern zusammenhängen.
Ja.
5:0 waren das jetzt die letzten Ergebnisse, die ersten unter Kompanie. Nee, wahnsinnig. Ich weiß es nicht.
Also wir stehen ja hier direkt, wenn wir rechts und du links rausguckst. Wo guckst du direkt rauf?
Auf das Volksparkstadion.
Richtig, auf die Raute, auf die Osttribüne und... Ich find's, also selbst du findest es schön, aber gegen HSV hast du ja auch nichts, ne?
Nee, gegen HSV hat man nichts.
Nee, alles klar. Nein, das waren HSV-Siege gegen Bayern München.
Echt? Ja. Aber das liegt schon 50 Jahre zurück.
Nein! Nee, das 5:0 war tatsächlich 1972, das 4:1 1981 und das 3:1 1993. Und da war ich auch dann schon mit bei.
Wow.
Das habe ich noch gesehen. Armin Eck, der Ex-Bayer, hat ein schönes Volley-Tor geschossen. Jan Furtog seiner Zeit, so ein komischer Schlenzer. Ich kann mich noch daran erinnern, alle guckten so, oh, der Ball geht daneben. Und das war so ein komischer Schlenzer. Plötzlich war er drin, alle guckten sich an und jubelten dann erst. Und ja, da war ich live dabei, wie bei den anderen Siegen 91, 96, 2005 und zweimal 2009. Das waren dann die letzten Heimsiege gegen Bayern München. Auswärts habe ich dann immerhin in der Allianz Arena den ersten Sieg nach 24 Jahren gesehen. Die anderen 560 Niederlagen, die habe ich vergessen.
Ja, also ich habe schon gesagt, ich war mit meinem Sohn auch hier, das war 0:0.
Okay.
Oh, das ist 10 Jahre, also es war gerade noch HSV noch in der Bundesliga. war ein sehr langweiliges Spiel, aber wir haben uns gefreut, dass wir hier im Stadion waren.
Ja.
Stadion ist immer ein super Erlebnis.
Ja. In München, wie oft bist du da so?
Ach, sehr unregelmäßig. Leider ist es sehr schwierig, an Karten ranzukommen. Aber ich sag mal, so ein bis zwei Spiele in der Saison sehe ich. Ob ich die dann immer in München sehe oder das letzte Mal gegen Bochum. Das war letzte Saison. Mhm.
Oh, ja, gut. Wir können uns gleich mal die Hörer aufsetzen, dann kommt nämlich gleich was.
Ja.
Es geht heute mal früher los.
Die Überraschungsfrage.
Genau, die Überraschungsfrage. Und wer könnte sie anders stellen als derjenige, der... Naja, hör mal einfach.
Hallo Matthias. Wie schön, dass du jetzt bei Sascha Brenning im Podcast sitzt. Hast du doch noch neulich eine Podcast-Frage, eine Überraschungsfrage an Sascha Brenning stellen dürfen im Podcast, in dem ich an der Stelle gesessen habe, an der du jetzt sitzt. Ich als Nicht-Fußball-Experte habe mir natürlich Gedanken gemacht, welche Fußballfrage ich dir stellen könnte. Und da fällt mir eigentlich gar keine ein. Der FC Bayern ist ganz offensichtlich wieder auf Meisterschaftskurs. Nach den ersten Spieltagen sieht das ganz gut aus. Und dann habe ich aber überlegt, du Matthias, du bist doch in der Gegend um Düsseldorf zu Hause. Und in der Gegend um Düsseldorf gibt es eine Band, die Toten Hosen, und die haben einst gesungen, ich würde nie zum FC Bayern München gehen. Warum, Matthias, geht jemand wie du, der doch aus der Gegend um Düsseldorf kommt, zum FC Bayern München? Das würde mich wirklich interessieren. Vielen Dank für deine Antwort. Viele Grüße und noch viel Spaß.
Kannst du absetzen? So, das war?
Ja, das war ist bestimmt 45 Jahre her, dass ich Ich kann es nicht sagen. Also irgendwie damals war Bayern auch schon sehr erfolgreich.
Ja.
Ich habe immer den Kicker bekommen. Ich war Kicker-Abonnent. Montags und Donnerstags habe ich den immer bekommen.
Ja.
Und irgendwie hat mir Bayern sehr gut gefallen. Und seitdem, also 45, 46 Jahre ist das bestimmt her, bin ich wirklich Bayern-Fan. Ja.
Und du bist ja aufgewachsen und geboren in Gummersbach. Das heißt, das ist dann auch nicht so weit weg. Und na gut, Bayern, das
ist schon eine Strecke. Aber irgendwie kam das so. Eigentlich ist Gummersbach eine Handball-Hochburg.
Ja.
VfL. Und wir hatten damals auch, ich bin in Berg-Neustadt zum Gymnasium gegangen, und da hat uns der Sportunterricht, war der Co-Trainer, Schneider hieß der, Co-Trainer vom VfL Gummersbach und der damals der deutschen Handball-Nationalmannschaft.
Hey.
Dementsprechend war natürlich der Unterricht immer auf Handball fokussiert, und es gab auch fast bei jeder Sportstunde einen Verletzten.
Das weiß ich noch.
Ja, weil er hat so hart trainiert mit uns.
Handball ist ein bisschen härter als Fußball, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja. Also es war schon sehr, also von daher, es war irgendwie ein Zufall, dass ich zum FC Bayern als Fan gekommen bin.
Es gibt ja immer noch viele HSV-Fans im ganzen Bundesgebiet, und das ist auch, glaube ich, fußt oft da drauf, oder auch Gladbach-Fans. Wenn man früher mal richtig erfolgreich war, dann bleibst du dabei, so, und wer natürlich jetzt noch HSV-Fan bleibt, da kann man nur den Hut vorziehen. So schwierig wie das ist, auch wenn es ja sich ein bisschen aufbaut alles, ob das dann langt wieder für die Liga, das würde ich auch niemals voraussagen. Aber soweit, ja, das war Sascha Dallig. Hast du auch erkannt?
Ja, klar. Sofort.
Sofort. Herzliche Grüße an dieser Stelle, ist die Formel dafür. Lieber Sascha, das war eine totale Fußballfachfrage. Ich wundere mich, wie du das
überraschend.
wie du das zustande bekommen hast. Alle Achtung. Kannst du dich erinnern, welche entscheidende Wendung dein Leben Ende März 2022 nahm?
Ende März 2022. Boah.
Da haben wir uns kennengelernt.
Ach so. Im Intercity Hamburg.
Die Geschichte müssen wir erzählen, weil das war unser Start, unser aller Start. Soll ich erzählen?
Ja.
Also ich kam nach einer Veranstaltung.
Nee, Internorga war es gar nicht.
Ja, aber es war was anderes.
Ja.
Auf jeden Fall kam ich bei dieser Veranstaltung, nach dieser Veranstaltung da rein, Intercity, hatte da tatsächlich ein Zimmer gebucht, damit ich nicht nach Hause fahren muss. War auch leicht angeheitert und kam so in die Lobby und guckte so nach rechts und sah dann so drei Typen und an einem dich, und den kennst du doch von LinkedIn. Und dann habe ich, da war ja sonst kein Mensch, und dann habe ich dann na Jungs, wollt ihr auch noch ein Bier? Und ihr habt einen, du hast mich dann, glaube ich, so, weiß nicht, ob du mich gleich erkannt hast, die anderen waren Ulrich Wilhelm und Christoph Boll, haben so ein bisschen sparsam geguckt. Naja, dann habe ich da mein Bier, habe ich zu euch gesetzt, und dann hast du als erstes gesagt zu mir, ah, der Antibürokrat.
Genau.
Und dann hatten wir noch richtig Spaß, das war doch richtig lustig, dann haben wir uns richtig gut kennengelernt. Ja, und seitdem haben wir eine super Verbindung.
Absolut.
Und das einfach so, unser Kennenlernen, weil ich das nach wie vor, ich erzähle das auch immer gern, weil das war wirklich...
War der Hendrik nicht auch dabei?
Nee, Hendrik war nicht dabei.
Nee, der hat ja logischerweise nicht übernachtet.
Nee.
Er in Hamburg geworden.
Stimmt, nee.
Ja.
Und das war schön. Wie war das aus deiner Sicht, dass jemand da plötzlich dann so, na Jungs, wollt ihr auch noch ein Bier?
Ja, ich muss sagen, das finde ich halt das Schöne, muss ich sagen, an Social Media. Ich bin ja auch so eine Art Social Media Junkie, wie du.
Ja.
Das finde ich eigentlich das sehr Schöne an Social Media, dass man eben Leute kennt, zumindest digital kennt.
Ja.
Und man meint auch irgendwie schon relativ gut kennt, weil man irgendwie ganz viel liest. Aber am Ende ist es immer natürlich noch schöner, wenn man die Leute dann persönlich trifft und sie dann auch persönlich kennenlernt. Und von daher habe ich mich damals auch sehr gefreut, dass wir uns wirklich mal in Natura sozusagen kennengelernt haben.
Ich war jetzt ja auch nicht sturztrunken. Ich war fröhlich. War
alles. Aber wir waren, glaube ich, auch angehalten.
Ja. Gut, dass du es gesagt hast. Ja, das war unser Kennenlernen. Also das werde ich nie vergessen.
Ja, ich weiß.
Ja.
Das war 101.
Genau.
Ja.
Richtig. Hm. Nee, und das war echt großartig. Und seitdem haben wir super Kontakt. Und Hendrik habe ich dann ja auch kennengelernt. Der geht ja übrigens hier hin, ne?
Dauerkarte,
so wie ich, ganz genau. Und ja, und mit Ulrich Wilhelm ist auch große Klasse. Also macht immer Spaß, euch zu sehen. Ja, und deshalb sitzen wir ja auch ein bisschen über dein Hotelleben. Du hast ja auch tatsächlich ein schönes Hotelleben gehabt, bevor du dann zur großen Aufgabe gekommen bist. Wie gesagt, in Gummersbach geboren und hast dann Gymnasium gemacht und Ausbildung zum Koch. Mönchspost Hotel in Bad Herrn Alp.
Also ich muss kurz korrigieren, ich bin also ganz korrekt in Bergneustadt geboren. Okay. Das ist aber Kreis Gummersbach. Okay. Genau, und habe auch in Bergneustadt Abitur gemacht und habe danach meine Kochausbildung gemacht in Bad Herrenalb, Mönchspost-Hotel, Relais-Château-Hotel. War eine prägende Zeit.
Wie bist du darauf gekommen? Gab es eine Koch-AG auf dem Gymnasium?
Ehrlich gesagt ist das wie mit dem FC Bayern, so ganz genau weiß ich es nicht. Ich bin, glaube ich, mit meinen Eltern, wir sind immer viel gereist und ich habe in der Tat in der Familie einige Hoteliers. Mein Onkel hatte ein Hotel, meine Cousine war in der Hotellerie. Ich denke mal, das hat mich so ein bisschen geprägt. Ich fand das toll. Ich wusste auch schon sehr früh, dass ich in die Hotellerie gehen möchte und ich wusste auch schon sehr früh, dass ich Koch werden möchte, weil meine Idee war, Hoteldirektor zu werden. Mhm. Und damals hieß es eben, das war 1988, dass wenn du halt Hoteldirektor werden willst, dann musste eine Kochausbildung machen. Und so habe ich das gemacht und das war sehr spannend, weil ich habe mich wirklich damals bei den wirklich sehr guten Hotels beworben als Koch Azubi. Und das Spannende dabei war, dass als ich dann, das hat man ja früher alles noch schriftlich gemacht und so, und dann kam die Absage oder die Einladung und die Einladung kam dann immer mit mindestens einem Elternteil. So, und meine Eltern fanden das großartig.
Ach, schön.
Und dann bin ich halt mit meinen Eltern, sind wir zusammen durch die Republik getourt und dann habe ich diverse Vorstellungsgespräche gehabt. Ich weiß noch, bei Eiermann im Waldhotel Friedrichshof, Wald- und Schlosshotel Friedrichshof war ich. Ich war im Barreis, in der Traube Turmbach. Also ich habe mich wirklich in den also wirklich tollen Läden da vorgestellt als Koch Azubi.
Also richtig so eine Tour gemacht und dann vorher aber beworben und dann wurdest du eingeladen.
Ja, und,
so
eine richtige und dann haben wir so eine Tour gemacht. Meine Eltern fanden das ganz großartig und sind natürlich gerne beide mitgekommen.
Ja, ne? Schön.
Und ich weiß noch, Eiermann war eine sehr beeindruckende, da hätte ich auch sofort anfangen können. Ich muss gestehen, ich meine, ich war damals 18 Jahre alt, ich hatte so ein bisschen Angst vor ihm. irgendwie.
Damals war noch
aber er war total, aber er war total auf meine Eltern auch fokussiert. Das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gestört. und der Mönch, der leider verstorben ist, darum gibt es auch nicht mehr Mönchspost-Hotel, der hat sich mir gewidmet. Das heißt, meine Eltern sollten unten in der Lobby bleiben und er hat mich mit ins Büro genommen. Und das war ein super Gespräch. Und dann habe ich gesagt, ich fange bei Mönch in Bad Herrenalb an.
Das war eins der ältesten Gasthäuser Süddeutschlands. Die Geschichte geht bis ins Jahr 1148 zurück. Und das macht mir immer Spaß, sowas dann zu recherchieren. Und das ist total spannend. Und hatte 28 Jahre lang Michelin-Stern.
Genau, das war der Baunacke. Das war der Küchenchef. Das war der dritte Küchenchef in Deutschland, der einen Stern überhaupt in Michelin bekam. Und als ich damals angefangen habe, 88, ich meine, er hatte ihn schon 18 Jahre lang damals. Ja, war eine harte Schule, hart aber fair. Hart und herzlich. Hart, fair, herzlich. aber eine sehr prägende Zeit, ja.
Hatten wir da noch die berühmten Töpfe?
Nein, aber es war wirklich, also ich komme aus einem wirklich sehr behüteten Elternhaus.
Ja, okay.
Das zeigt ja auch das, dass meine Eltern damals immer mit mir mitgefahren sind. Und man ist dann wirklich in der harten Realität aufgeschlagen, was aber für mich gut war. Also es hat mich geformt und am Anfang war es schwierig. Ich wollte auch wieder aufhören und wollte wieder zurück und da hat meine Mutter gesagt, bloß nicht, du bleibst da, wo du bist. und dann habe ich mich durchgebissen und am Ende war es toll. Also war sehr prägend, sehr hierarchisch, wie es halt so ist in der Küche. Wir hatten, wie gesagt, dann auch die ganze Zeit noch den Stern. Und man hat wirklich sehr viel gelernt dort. Wir waren 25 Leute, glaube ich, 25, 26 Leute in der Küche. Davon bestimmt also 10, 12 Azubis. Und es war halt ein Familienbetrieb. Mönch ist da auch immer durch die Gegend marschiert und Baunacker ist schon vom Senior damals eingestellt worden, der Junior, von dem bin ich eingestellt worden. Mhm. Also es war wirklich, im Nachhinein betrachtet, war es eine ganz tolle Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit, aber eine sehr harte Zeit. Ich weiß noch, dass Mönch dann irgendwann zu mir kam und sagte, Mensch, Matthias, willst du nicht noch bleiben? Da habe ich gesagt, nee, Herr Mönch.
Es langt.
Nein, also ich gehe weiter meinen Weg in der Hotellerie, aber nicht in der Küche.
Ja, 2002, Ende 2002 wurde er dann in der Restaurantküche tot gefunden und bis heute sind die Umstände ungeklärt und das Haus, dieses schöne Haus, vegetierte lange vor sich hin, bis es dann 2023 wieder als Restaurant Klosterschenke an den Start ging. Das ist dann was Schönes im Schlechten, ne?
Und da war ich letztes Jahr mit meinem Kumpel, dem Guido Meyer. Wir beiden haben uns da quasi am dritten Tag kennengelernt und schätzen gelernt und sind bis heute, er ist mein Trauzeuge, ich bin sein Trauzeuge.
Schön.
Und da sind wir beide mit unseren Frauen letztes Jahr hingefahren, um und die Klosterschenke, die auch immer noch so ungefähr ist, wie sie damals war, und nur mit einem neuen Koch, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, haben wir da einen schönen Abend verbracht und haben da mal wieder lecker gegessen. Und ich habe mir die Küche, haben wir uns nochmal wieder angeguckt. Die ist natürlich jetzt auch anders und umgebaut, aber es war nochmal so eine Reise in die Vergangenheit.
Aber eine schöne Reise so.
Sehr schön.
Toll.
Sehr schön.
Sehr gut.
Sehr schön, ja.
So, und weiter zur nächsten Hoteltradition, welche 1809 nach dem Umbau eines Kapuzinerklosters ihren Anfang nahm, dem Hotel Badischen Hof. Oder Hotel Badischer Hof heißt es. Dort ging es für dich im Februar 91 im damaligen Steigenberger weiter. Was waren da für 3,5 Jahre deine Aufgaben?
Ja, das war auch ganz toll. Baden-Baden liebe ich bis heute. Ich habe angefangen als Empfangspraktikant. Klar, aus der Küche musste ich erstmal meine Sporen in einem Praktikum verdienen. Habe dann eine gewisse Zeit Praktikum gemacht, inklusive Nachtdienst und so weiter. Und habe dann einen Mentor gefunden, das war der Direktor damals, der Albert F. Fuschelberger, manch einer mag ihn noch kennen, und der wurde Direktor und der hat mich dann gefördert und da durfte ich dann eben neben dem Empfang auch den Einkauf machen und habe mich dann bis zum Betriebsassistenten hochentwickelt dort, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Fuschelberger ist dann gegangen zwischenzeitlich, Uwe Troll wurde dann Interims GM, dann kam die Frau Backheuer. Ja, und dann kam die Bundeswehr. Also die Bundeswehr wollte mich dann ziehen sozusagen. Ich muss aber gestehen, ich habe verweigert. Mhm. Das war damals sehr schwierig.
Ja.
Sehr schwierig. Also ich musste zum Pfarrer gehen, zum Baden-Baden, und musste mit ihm 10 Sitzungen oder so machen und musste ihm dann in dieser Zeit erläutern, warum ich eben nicht zur Bundeswehr gehen wollte, sondern Zivildienst machen wollte. Und er hat mir dann auch ein Schreiben geschrieben, damit ich wirklich verweigern konnte. Und bin dann nochmal in Baden-Baden, Privatklinik Dengler, in Baden-Baden geblieben und habe dort Kriegsversehrte betreut und alte, nette, liebe alte Damen, Ömchen, denen ich das Laufen habe beigebracht, so ein bisschen, die hatten Hüftgelenkbruch und Brüche, und so bin ich mit denen durch Baden-Baden marschiert, damit die halt wieder das Laufen lernen. Fand ich damals, gut, das ist sicherlich eine sehr persönliche, fand ich eine sinnvolle Tätigkeit und hat mir auch eigentlich viel Spaß gemacht.
Ja. Wird ja jetzt wieder diskutiert, ob man da so ein Dienstjahr wieder einlegen sollte. Was hältst du davon?
Also ich glaube, das schadet keinem. Diese freiwilligen sozialen Jahre, die gibt's ja auch und so, aber dass man das wirklich verpflichtend macht, also ich glaube, das schadet keinem. Also man sollte klar die freie Wahl haben, ob man, was man macht, aber ich denke, das wäre eine sehr, sehr sinnvolle Sache, und gerade auch bei dem Pflegenotstand, den wir ja haben in Deutschland, wäre das sicherlich auch nochmal hilfreich und ist ja auch wirklich formt einen Menschen auch sozial zu denken, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Also, ja.
Na gut, und verteidigen müssen wir uns auch wieder. Also von daher.
Verteidigen müssen wir uns auch, darum sage ich freie Wahl. Also wer dann halt zur Bundeswehr gehen will, der soll da auch hingehen. Ja. Ne? Also ganz klar. Also sollte man halt eine freie Wahl haben, das finde ich schon gut. Ja.
Ja. Essen, Mövenpick Hotel. Ist so das nächste, was
ja, also ja, genau, also vorher war ich hatte das dann fertig mit dem Zivildienst, und dann, ich wollte studieren, das war eigentlich immer so, das haben mir meine Eltern in den Kopf reingesetzt, dass ich doch nicht vergessen sollte, doch vielleicht auch zu studieren, und das hatte ich auch dann wieder rausgeholt aus dem Kopf, und dann habe ich mich beworben damals bei der ZVS, Zentrale Vergabestelle, und man konnte sich aber auch direkt bewerben in Dortmund. Habe ich mich an der Uni beworben, und dann bin ich aber über die ZVS, habe ich dann Essen bekommen. als Studienort und das ich habe mich dann für Essen entschieden, weil das mir irgendwie zentraler im Ruhrgebiet lag und habe da erstmal angefangen zu studieren.
Stimmt.
An der Wirtschaftswissenschaft, das war mir ehrlich gesagt echt sehr trocken, muss ich sagen. Und dann habe ich überlegt, was mache ich da irgendwie nebenbei und dann bin ich über Umwege zum Mövenpick gekommen. Ja. Damals Handelshof, also heute ist das
Select Hotel Handelshof.
Novum, ne? Novum ist das.
Genau.
Und das war auch toll. Da habe ich erstmal angefangen als Nighty, also habe ich dann, um auch Geld zu verdienen, neben dem Studium, habe das ein halbes Jahr gemacht und bin dann zum Direktor gegangen, dem Herrn Rossmann damals, habe gesagt, hören Sie zu, Herr Rossmann, ich habe schon so und so viele Jahre im Hotel gearbeitet, ich würde gerne, vielleicht geht da so ein Management-Trainee oder so, neben dem Studium. Und dann hat er gesagt, ja, ich hätte da eine Idee. Und dann hat er sich an die Zentrale damals nach Zürich gewendet und hat das wirklich möglich gemacht. Also ich konnte dann immer, die Bedingung war, während des Semesters musste ich halt Nighty machen. Und ich habe immer sonntags Chef des Service beim Brunch. Damals war das bei Mövenpick riesig mit diesem Brunch. Das war ein richtiger Hype. Da habe ich immer sonntags morgens Chef des Service gemacht. Und während der Semesterferien durfte ich dann mein Training machen. Und da bin ich dann durch die Hotels. War unter anderem auch in Leinfelden ein echter Ding. Das war damals die Deutschlandzentrale und durfte damals die Euro-Einführung 2000 durfte ich betreuen. Das war also ein Privileg, muss ich sagen. Durfte dann eben rumfahren durch die ganzen Hotels in Deutschland und Benelux und durfte die durfte den Leuten erklären, wie das mit der Euro-Umstellung geht. War eine tolle Sache.
Ging das alles glatt?
Das ging ganz glatt. Wir haben ja alle riesen Angst gehabt, dass an dem Tag X irgendwie alles lahm liegt. Aber es ging alles wunderbar. Und das war dann Essen. Da war ich dann am Ende des Tages eben in Essen 3 Jahre. Neben meinem Studium.
Meine erste Mövenpick-Begegnung, da sind wir gerade gestern durchgelaufen, fand oberhalb der Hamburger Spitaler Straße statt. Meine Oma führte mich ins Restaurant aus und für mich als Dorfkind natürlich die große Welt. Und seitdem habe ich beim Namen Mövenpick immer ein schönes Gefühl, weil das lief durch so eine Brücke sozusagen und da konntest du dann sitzen und konntest dann auf Spitaler Straße gucken. Damals gab es noch so Läden wie Brinkmann und sowas, kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen. Und wie hast du denn den Mythos Mövenpick erlebt? Denn du hast dann ja danach auch noch ein bisschen weitergemacht.
Ja, genau. Also ich fand das ganz toll. Damals gab es ja noch die 3 Divisionen, nämlich die Konsumgüter, also hier mit Eis und das gibt es ja heute noch, aber das ist ja alles dann verkauft worden an Nestlé, Joghurt und so weiter. Also die meisten haben ja mit Mövenpick damals immer Joghurt und Eis verbunden. Dann gab es eben die Restaurant-Division, was du wahrscheinlich erlebt hast. Und dann gab es eben auch Marché, das lief ja auch mit rein in die Division. Das war ja damals ja auch mal so ein Hype. Ja. Und dann gab es eben eigentlich die etwas untergeordneten Hotels and Resorts und das war toll. Also das war eine tolle Sache. Auf jeden Fall war das wirklich eine tolle Sache. Das hatte dann die Familie von Fink hatte dann auch Anteile gekauft. Den gehörte dann auch irgendwann dieser Bankiers, damit die hatten Family Office. Das war eine ganz tolle Zeit, ja.
Und dann hat sich nach München verschlagen, nochmal zu Mövenpick.
Genau, das war
Genau, und jetzt kommen wir deiner Kernaufgabe näher als Human Resources Manager. Hast du da angefangen? Erzähl mal von diesen 1,5 Jahren deiner Berufung.
Genau, das war die Möglichkeit. Ich konnte meine Diplomarbeit über Empowerment damals schreiben mit dem Regionaldirektor damals, dem Albert Wechsel zusammen. Der hatte mir die Möglichkeit gegeben, da konnte ich halt mit die Hochschule und die Praxis konnte ich kombinieren. Und dann hat er mich direkt anschließend gefragt, ob ich nicht die Personalleitung übernehmen wollte. Was ich natürlich, das war eine Riesenchance, direkt nach dem Studium. Das habe ich auch gern gemacht. Das waren insgesamt irgendwie 1,5 Jahre. Ja. Also insgesamt war ich, glaube ich, 4,5, 5 Jahre beim Mövenpick.
Ja, und das so mit knapp 30, ne? Das war ja schon...
Genau, ja genau.
69
knapp 30, also ja genau, 29, genau.
Echt cool.
Ja. Waren tolle Jahre, viel gesehen, viel erlebt. Und ich hatte Gott sei Dank eben auch so ein paar Leute, die mir da immer an mich geglaubt haben und mir die Chancen gegeben haben. Das braucht man halt. Immer Leute, die einen dann auch fordern und fördern und die einen dadurch nach vorne bringen.
Na gut, man muss auch selber dazu bereit sein, auch Bock darauf haben, aber klar, das hast du ja entsprechend.
Ja. Ja,
sehr gut. Und obwohl es die Allianz Arena damals noch nicht gab, hast du die Chance natürlich ergriffen und warst bei jedem Bayern-Heimspiel.
Das ging leider nicht,
im Olympiastadion, wohlgemerkt, ne?
Das ging ja im Olympiastadion, aber ich habe die Meisterschaft gesehen gegen Werder Bremen. Ich war ja dort, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wann war ich denn dort? Das muss 98
99 sein. 99 bis Juli 2000.
Ja, nee, da war es, glaube ich, 2000. Ich glaube, 2000, als die Bayern Meister wurden. Das war ja so unglaublich, da mit Unterhaching und Bremen. Also auf jeden Fall saß ich im Stadion und hatte eigentlich wenig Hoffnung, dass Bayern Meister wird. Aber sie sind dann Meister geworden, ich glaube, gegen Leverkusen. Ne?
Ja, Unterhaching,
Leverkusen. Genau, da hat Unterhaching unglaublicherweise Leverkusen geschlagen und Bayern Werder Bremen geschlagen und dann ist Bayern Meister geworden.
Also, so kam der Mythos Vizekusen zustande,
genau.
Der jetzt ja zum Glück, sag ich jetzt mal, wirst du nicht so zustimmen, aber der zum Glück jetzt vorbei ist.
Und das war ein Erlebnis, dann sind wir dann auch später auf dem Marienplatz, war ich mit dem Kumpel da und haben natürlich die Meisterfeier mitbekommen.
Das sind ja auch Sachen, das finde ich dann ja auch geil, das macht ja auch Spaß, aber jetzt die 10. Meisterschaft feiern und keiner fährt mehr über die Maximilianstraße, ist auch langweilig. Also von daher...
Das kommt jetzt wieder.
Das ist gut, prima, so.
Die Lieblingsbürokratie.
Ich höre es immer wieder
jetzt
gerne.
Jetzt wird es schwierig.
Ja, ach, das so schlimm ist es doch nicht. Also, Lieblingsbürokratie, ich erkläre es immer noch mal dazu, dass es mir ein großes Anliegen ist. Und du bist ja auch derjenige, dem Antibürokrat bei LinkedIn, wo ich das stehen habe, am besten gefällt. Also, das ist tatsächlich unser Ding. Und von daher, ja, hast du bestimmt so. Paar kleine schöne Sachen.
Ja, also ich muss sagen, ich bin überhaupt gar kein bürokratischer Mensch und ich finde es auch immer sehr lästig, diese ganze Administration und diese Bürokratie, aber sie ist natürlich sehr notwendig und wir haben da halt bei uns ich sag mal eine Gewaltenteilung im Unternehmen, da kümmert sich Gott sei Dank der auch schon angesprochene Uli Wilhelm drum. Ja. Ich bin mehr so der Mann für die Front und der Uli auch teilweise, aber vor allen Dingen ist er halt auch jemand, der, ich sag mal so, die administrativen Dinge wie Datenschutz ist ja ein riesen Koloss. Ja,
gut, gerade für euch natürlich.
Gerade für uns, die natürlich mit sehr viel personenbezogenen Daten arbeiten. Das macht der Uli zusammen mit unserer Patricia Ehlen. Und wir haben natürlich auch einen externen Datenschutzbeauftragten. Also wir nehmen das Thema wirklich, muss ich sagen, sehr ernst. Ich bin da wirklich Gott sei Dank raus bei dieser ganzen Geschichte. Das ist halt so ein Thema. Ich merke es, wir haben ja noch die andere Firma, die Immobilienfirma, also die Kohn & Lorenzen Management and Real Estate Solutions, wo wir uns ja darum kümmern, eben auch Transaktionen, also mit Hoteltransaktionen oder auch mit Projektentwicklung uns zu beschäftigen. Da merke ich halt auch, wie schwierig es ist, in Deutschland zum Beispiel Baugenehmigungen zu bekommen, dass sich halt für uns zum Beispiel Projekte unglaublich verzögern, weil einfach Baugenehmigungen nicht erteilt werden. Also dieses ganze Thema Bürokratie ist halt in Deutschland sicherlich ein Monster und nicht umsonst sprechen alle Politiker davon, die Bürokratie abzuschaffen, aber irgendwie klingt es ja nicht so richtig.
Nee.
Aber von daher ist es echt ein etwas nerviges Thema. Ja,
ja. Ja, das... Ich bin da auch nicht so optimistisch, wo ich das auch hier immer zum Thema mache und auch in meiner Firma jetzt auch das immer, also so mit Verträgen und so weiter, weil wir da irgendwie, da habe ich jetzt aber auch jetzt nicht so den großen Umstand, aber trotzdem das sehr klein halten, damit ich dem auch der Bezeichnung Antibürokrat auch gerecht werde. Und alle reden drüber, ja, und ich bin gespannt, ob wir das nochmal erleben oder ob es irgendwann der Kahn so tief im Dreck ist, dass es dann gar nicht mehr anders geht. Ne? Aber im Prinzip kannst du ja mit, also zu entbürokratisieren, im Prinzip kannst du ja mit Entbürokratisierung, ohne dass es jetzt was kostet, kannst du ja richtig was entfachen. Müssen halt die Experten wissen. Ne?
Also eine gewisse Bürokratie muss ja sein.
Natürlich, aber nicht diese Überbürokratie.
Nicht diese
Überbürokratie. So, und da hoffe ich einfach, wir kennen alle Beispiele von aus jeglichen Bereich, ob es jetzt beruflich ist, ob im Hotel oder als Privatmensch, immer hast du irgendwo irgendwelche Formulare, die du nochmal ausfüllen musst und nochmal ausfüllen musst, und die werden dann nicht digitalisiert. War sie jetzt bei der Tochter von meiner Freundin, die studiert, musste nochmal fürs BAföG. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja, da sitzt du dann irgendwie anderthalb, zwei Stunden dran. So, und jetzt hat sich da was geändert. Jetzt muss sie nochmal alles eingeben. Obwohl sich nur da was ganz Kleines verändert hat. Das ist doch absurd. Und das sind so Sachen, das funktioniert einfach nicht mehr.
Naja, oder eben der Anmeldeschein der Mutter.
Ja,
das große Thema.
Der jetzt ja immerhin für die deutschen Gäste vorbei ist, aber die ausländischen, die müssen
aber
weiter.
Ich fülle ihn immer noch.
Ja?
Muss ihn ständig noch.
Echt?
Füllen. Ja,
okay.
Ja. Habe ich noch den Anmeldeschein und muss ihn.
Aber offiziell ist eigentlich jetzt doch gelaufen, ne?
Ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht ist das auch erst ab nächsten Jahr.
Oder muss das erst dann umgesetzt werden, richtig in die Umsetzung kommen.
Ich glaube, nächstes Jahr ist es dann, ja.
Naja, immerhin da. Herzliche Grüße an dieser Stelle an Markus Lute, der da extrem auch für gekämpft hat. Vor 27 Jahren, also 1997, gründeten Manuel Kohnen und Arne Lorenzen sinnigerweise die Kohnen und Lorenzen GmbH und Co. KG. Du bist als Berater vor 24 Jahren dazu gekommen, also nach relativem Anfang der Erfolgsstory. Bevor wir zu deinem Weg kommen, beschreib mal, was Kohn und Lorenzen genau macht.
Also Kohn und Lorenzen vermittelt Führungskräfte.
Ja.
Also ganz kurz und knackig, wir vermitteln Führungskräfte, aber ganz spezifisch eben nur in der Nische Hospitality, also Hotellerie und Gastronomie. Und damit haben der Arne und der Manuel 1997 angefangen. Genau.
Mhm.
Ja.
Okay, und wie geht das so vonstatten? Also fangen wir mal bei A an. Ein Unternehmen oder ein Bewerber ist noch nicht bei euch in der Datenbank, soll es ja geben. Wie geht ihr da klassischerweise vor?
Also unser großer Vorzug, also damals, als ich 2000 anfing, war wirklich war es wirklich noch alles sehr klein. Wir waren zu viert oder zu fünft, inklusive Manuel, bei den Recruitment Consultants, also bei Kohn und Lorenzen GmbH und Co. KG. Zusätzlich haben die beiden ja damals Hotel Career auch erfunden, 1999. Und bei uns war das so, wir waren in der Achenbachstraße in Düsseldorf-Flingern. Auf der einen Straßenseite waren wir, die Recruitment Consultants, mit fünf Leuten. Und auf der anderen Straßenseite war der unterm Dachjuche war der Arne Lorenzen mit zwei Kolleginnen, mit zwei Mitarbeiterinnen und haben Hotel Career aufgebaut. Dadurch, also damals musste man wirklich die Leute überzeugen, dass sie sich bei uns bewerben, wobei ich sagen muss, durch Hotel Career hatten wir, ich sag mal, ein Instrument, wo wir Stellen eben ausschreiben konnten, und darauf haben sich dann die Leute halt beworben. Das war natürlich am Anfang, als keiner Hotel Career kannte, war das natürlich noch ein bisschen zäh, aber das wurde dann immer mehr, und am Ende muss man halt netzwerken. Das heißt, man spricht halt mit den Leuten, das mache ich bis heute, man spricht mit den Leuten und bekommt Empfehlungen, oder die Leute hören von einem und bewerben sich dann. Also im Grunde ist es von Anfang an eigentlich das Netzwerken gewesen.
So, und heute läuft das praktisch schon alleine, dass sich da Leute auch einmal noch eintragen und vorstellen.
Ja, also heute ist es um ein Vielfaches einfacher geworden durch die sozialen Medien, durch die ganzen Plattformen, wie LinkedIn, wie Xing, selbst Facebook, Instagram, für die jungen Leute TikTok. Das ist ja heute um ein Vielfaches einfacher und transparenter geworden, um eben mit den Leuten zu netzwerken.
Ja.
Ja, und das hat aber richtig Fahrt aufgenommen. Und ich sag mal, diese Kombination aus Hotel Career und Kohn und Lorenzen war eigentlich viele Jahre ideal, weil dadurch haben wir uns quasi gegenseitig so ein bisschen aufgebaut.
Aber jetzt ist das ja eins, ne, oder?
Nee, Hotel Career wurde verkauft. Also Hotel Career wurde verkauft 2013.
Okay.
Ja.
Alles klar. Gut. Ja. Wie viel Bewerber und wie viele Unternehmen habt ihr da in eurem Pool?
Also wir haben Bewerber, ich sag mal circa 150.000 und Kunden 8.000. Mhm. Aber man muss auch immer sagen, wir haben ja auch internationale Standorte mittlerweile. Damals,
richtig.
Also mittlerweile haben wir ja, also Hamburg kam dann als erstes dazu mit dem Henrik Schanke. Dann kam als nächstes Dubai dazu. Das haben wir 2020 zugemacht. Dann kam Kuala Lumpur dazu, dann kam die Schweiz dazu mit dem Uli, wobei der Uli war schon in Dubai. Mhm. Und 2018 als letztes neue Büro erstmal kam Wien.
Richtig.
Dazu.
Ganz genau.
So, und also diese 160.000, 150.000 Bewerber beziehen sich natürlich, da sind alle drin, ne? Also auch die internationalen Bewerber, die sind alle natürlich in einer Datenbank.
Ja. Mhm. Wieso seid ihr nach Malaysia gegangen?
Also wir wollten den asiatischen Markt auch mit in unser Portfolio bekommen. Da haben wir damals uns rumgehorcht, gehen wir nach Bangkok, gehen wir nach Singapur oder gehen wir nach Malaysia. Und dann haben wir uns wirklich beraten, und da haben uns viele gesagt, dass Malaysia am unbürokratischsten ist, am einfachsten ist, ein Büro zu eröffnen. Mhm. Und das haben wir dann deshalb auch so gemacht. Und seitdem sind wir dort.
Zieht man auch Kräfte hierhin oder umgekehrt? Oder ist das wirklich für den
Bereich? Ja, genau. Die Synergien sind natürlich super. Ne? Mhm. Also das heißt, es gibt ja viele deutsche Hoteldirektoren in Asien, auch viele Top-Führungskräfte in Asien, die natürlich irgendwann wieder zurückkommen wollen oder auch umgedreht, die halt nach Asien wollen. Ja. Okay. Damals war das auch ideal mit Dubai. Das hat sich nur irgendwann nicht mehr gelohnt. War das eigentlich ideal. Da war Dubai so eine Zwischenstation. Da konnte man über Dubai nach Asien oder über Asien, über Dubai von Asien nach Europa.
Ja, ist ja auch so flugmäßig so, ne?
Von daher
Genau.
Da ist das Drehkreuz in Dubai.
Das passt, passt gut.
Ja.
Ja. Prima. So, warum hast du denn jetzt dort angefangen und die direkte Hotellerie verlassen? Hat es dich nicht, das war ja, hast du ja mal gesagt, eigentlich so klassischerweise Hoteldirektor, hat dich das nicht gereizt, mein eigenes Hotel zu führen?
Ja, das war eigentlich immer mein großer Traum. Aber durch das Studium, muss ich sagen, habe ich mich mehr in Richtung Personal orientiert, weil eines meiner drei Schwerpunktfächer war eben auch Personalwesen. Und darin habe ich dann ja auch mein Diplom, meine Diplomarbeit geschrieben über das Thema Empowerment. Und so bin ich dann ja quasi auch nach München gekommen mit der über die Diplomarbeit und dann eben Personalleiter geworden. Und ich wollte mich dann ursprünglich über Kohn und Lorenzen vermitteln lassen.
Ach so.
Ja. Und hatte mich dann bei Manuel Kohn beworben. Und dann haben die mich halt eingeladen und da war ich zweimal in Düsseldorf aus München und dann sagte irgendwann der Manuel Kohn, Mensch, hast du nicht Lust bei uns anzufangen? Und da habe ich nicht lange drüber nachgedacht, weil ich hatte irgendwie im Gefühl, dass Personalberatung, das ist genau mein Ding. Und dann war fast wie bei meinen Eltern, wollte er auch noch meine damalige Freundin, heutige Frau kennenlernen. Da bin ich mit Kirsten auch nochmal hochgefahren. Ja, und dann haben wir den Vertrag unterschrieben. Ja, und dann war ich erst Angestellter, Personalberater.
Wie lief da? Also richtig, das war so.
Also ganz normal, das war okay, also nicht lang war das, das war zu, August 2000 bin ich dazugekommen. Dann war ich angestellter Personalberater, genau Consultant. Und dann fragt mich Arne und Manuel relativ schnell, das war glaube ich irgendwie
Januar 2003, also was habe ich schon geschrieben, 2,5 Jahre.
Genau.
2,5 Jahren steigst du die Kohnen und Lorenzen Karriereleiter als Senior Vice President Europa Partner empor. Also weg von der täglichen Kernarbeit, mehr zur Repräsentation?
Nee, also es war damals, wir waren ja noch wirklich klein. Nee, ich war dann einfach Unternehmer. Also ja. Man kann sagen, ich bin eben Kommanditist. Ich bin dann wirklich am 01.01.2003 war ich der erste quasi Mitunternehmer, so will ich es mal sagen, bei Kohn und Lorenzen.
Das waren 2,5 Jahren, ne? Also.
Genau, das war toll, dass sie mich gefragt haben. Da habe ich auch nicht lange gezögert, wobei das war dann schon irgendwie ein Schritt in die Selbstständigkeit. Mhm. Das war schon so ein bisschen, wo man kurz mal so ein flaues Gefühl im Magen hatte. Klar. Aber stand eigentlich für mich fest, das war ja auch mein Ziel. Also ehrlich gesagt war das mein Ziel, als ich angefangen habe. Und ja, dann haben wir das umgesetzt. Erst war es eine GbR, also eine Personengesellschaft. Und dann kam der Henrik dazu.
Genau, und das ist ein schönes Stichwort. Da können wir nochmal wieder. Ja. Der kam dazu auch als Gesellschafter, Mitgesellschafter.
Genau.
Und ja, das ist jetzt nicht mehr so überraschend. Aber
die Überraschungsfrage.
Hallo Matthias, Hendrik hier. Was war dein peinlichster Moment oder Fauxpas in deiner Zeit bei Kohnen und Lorenzen in Bezug auf Kunden oder Kandidaten?
Und wie bist du da wieder rausgekommen?
Tja, eben haben wir uns verabschiedet. Ne? Ich habe dich abgeholt am Großen Neumarkt und dann schon ist die Frage da.
Ja, schon ist die Frage da. Das ist eine gute Frage. Der peinlichste Moment. Also es war so ein paar, gab es so ein paar knifflige Momente.
Kann man ja auch sagen.
Aber so richtig peinliche Momente, puh, das ist jetzt schwierig. Also gab es eigentlich nicht, muss ich sagen. Also es passiert natürlich, es passiert ganz selten, dass irgendwie mal was rausgekommen ist, sag ich jetzt mal, ne? Aber das ist dann auch mitunter ein bisschen peinlich, aber...
Passiert halt.
Aber es passiert halt.
Vielleicht so ein kniffliger Moment.
Ja, ist immer schwierig drüber zu reden.
Ja, gut.
Weil das sind wirklich, also mir sind natürlich so 2, 3, 4 im Kopf, aber ich würde da sehr ungern drüber reden.
Ist
also
klar.
Es sind, ja, mit dem einen oder anderen Personaldirektor. Ich habe damals den Bereich Admin aufgebaut. Das heißt, bei uns heißt der Bereich Admin. Da werden die Personalleiter, die Finanzdirektoren, die technischen Leiter, die IT-Manager und die Spa-Manager vermittelt. Das ist bis heute dieser Admin-Bereich, den habe ich quasi aufgebaut. Und das war natürlich am Anfang, also vor 24 Jahren, wurde man da nicht nur mit offenen Armen aufgenommen. Und da gab es manchmal, wenn man so den einen oder anderen getroffen hat, war es manchmal ein bisschen unangenehmer. Aber das hat sich dann in der Regel, hat sich das dann immer wieder gelegt und man hat sich dann irgendwie auf irgendwelchen Veranstaltungen getroffen, dann hat man einen getrunken, dann war es wieder gut. Aber so richtig peinliche Momente, muss ich wirklich sagen, zum Glück gab es eigentlich nicht. Da ist mir jetzt schon mehr bei der neuen Firma, bei der Kuhn und Lorenzen Management and Real Estate, da sind mir in der Tat schon peinliche Momente passiert, peinlichere Momente, aber bei den Recruitment Consultants waren es halt manchmal ein bisschen haarige Momente, wo es vielleicht ein bisschen unangenehm wurde. Mhm. Aber das würde ich jetzt nicht gerne drüber reden.
Nee, das wollen wir auch nicht. Oder vielleicht mit Uli oder Henrik irgendwas.
Mit Uli und Henrik, ja gut, ich würde eher sagen mit Manuel. Also ich würde sagen, okay. Manuel Kohn ist also ein absoluter Feiermeier.
Ja. Okay.
Der stand schon auf Billardtischen und wir haben schon die Bolognese durch alle möglichen 5-Sterne-Hotels gemacht bei unseren Feiern. Da kennt der Manuel nichts, da hat er auch keine Scheu. Der Manuel ist da wirklich einer, der sehr ausufernd immer gefeiert hat, was aber natürlich den Mitarbeitern immer sehr gefallen hat und was auch den Mitarbeitern immer im Kopf geblieben ist.
Das ist aber elegant umschifft, also nichts von dir, sondern von jemand anderem. Wunderbar. Danke, lieber Hendrik. Und vielen Dank eben auch, dass ich mir das mal angucken konnte am Großen Neumarkt. Sehr schöne Gegend. Ich habe es ja schon dir erzählt, was mir da schon widerfahren ist. Auch Feiermeier, ne? Also, naja, behalten wir jetzt auch für uns. Ja. Sehr schön. Du wirst nach 10 Jahren Managing Director bei Kohnen und Lorenzen im September 2013. Aber nicht allein, denn, das haben wir sie schon ein paar Mal genannt, das uns allen heute bekannte Düsseldorfer Hamburger Dreigestirn um Henrik, Schanke, Ulrich, Wilhelm und du und dich übernimmt am gleichen Tag die geschäftsführenden Geschicke von Kohnen und Lorenzen. Wie kam es dazu?
Ja, ganz einfach. Hotel Career wurde verkauft. Also Manuel Kohn und Anne Lorenzen haben Hotel Career verkauft. Zwar müsste der 1. September, glaube ich, wurden wir. 1. September 2013 oder war es der 1. Oktober? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, doch, ich glaube, 1. September haben wir übernommen. Aber verkauft wurde, glaube ich, 1. Oktober oder so, 2013. Auf jeden Fall hatte natürlich Manuel Kohn und Anne Lorenzen uns vorbereitet und gesagt, dass sie sich dann eben zurückziehen würden als geschäftsführende Gesellschaft, also aus dem Tagesgeschäft. Sie sind immer noch Mitgeschäftsführer, aber stille Gesellschafter eigentlich mehr oder weniger im Hintergrund und haben sich dann eben wirklich rausgezogen aus der Verantwortung, haben uns das dann quasi übergeben.
Mhm.
Also Hut ab, wirklich eine tolle Sache, uns da das Vertrauen zu schenken. Wobei man ja immer wieder sagen muss, diese Kombination aus uns Fünfen gab es ja auch wirklich schon lange. Ne? Also wie gesagt, ich bin seit 2000 dabei.
Du bist 24 Jahre da, Henrik fast 22 und Ulrich seit 20 Jahren dabei.
Genau. Also wir waren damals eben schon dann eben 10 Jahre, 11 Jahre vorher, waren damals eben dann schon teilweise über 10 Jahre, quasi 13 Jahre, 11 Jahre Henrik, 13 ich oder 10 Jahre Henrik. Also auf jeden Fall waren wir schon sehr lange zusammen, sodass im Grunde ja eine absolute Vertrauensbasis da war. Mhm. Zum Glück.
So, und du hast am meisten zu sagen, Henrik am zweitmeisten und Uli am
meisten. Nein. Wir sind alle gleich. Wir sind alle auf gleicher Wir sind alle auf gleicher Ebene und jeder hat so seine Stellenbeschreibung. Also Henrik ist ja hier in Hamburg, führt das Büro zusammen mit auch dem Norman, das ist ja der Abteilungsleiter. Und der Uli und ich, wir sind eben in Düsseldorf, aber wir sind alle auf einer Ebene. Also das ist keiner besser oder
schlechter. Ist klar. Und bei den Followern LinkedIn finde ich auch spannend. Ne? Da ist Henrik ja an dritter Stelle, Uli an zweiter Stelle und du ja mit deinen jetzt inzwischen über 31.000. Ist ja irre. Wieso hast du denn so viele Follower?
Ja gut, ich habe das halt aufgebaut. Ich habe halt relativ früh gesehen, das relativ früh erkannt. Ich habe damals mit Xing noch angefangen.
Ja, ich auch.
Relativ früh erkannt, dass das sicherlich ein Hype wird. Gott sei Dank habe ich es erkannt und so habe ich das dann sukzessive quasi über die Jahre aufgebaut.
Ja. 2013 hast du irgendwie, ist mir noch im Gedächtnis, kann das sein, angefangen mit LinkedIn? Oder?
Nee, das muss vorher gewesen sein. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, wann. 2005 war es, glaube ich, Xing, aber irgendwie habe ich das noch im Kopf, aber LinkedIn habe ich nicht.
Es war tatsächlich damals so, ich habe auch 2010, also 2007 ja angefangen bei Hotelier.de und ich glaube 2010 haben wir angefangen mit Social Media, Twitter und Xing, das waren damals die Plattform, wo du auch in der Hotellerie viele erreicht hast, mag man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Ne?
Twitter war ich auch, aber das hat dann irgendwie keinen Sinn gemacht. Das habe ich dann wieder, bin ich wieder rausgegangen.
Ja. Für dich macht das aber auch Sinn, weil LinkedIn war ja international. Das machte für dich ja von vornherein Sinn, für mich nicht. Ich bin ja im deutschsprachigen Raum nur zu Gast. Und diese 31.477, ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, da warst du knapp an 30.000, durftest aber nicht mehr haben. Ne?
Oder wie war das? Ja, man darf als Einzelperson also vernetzt sein, nur mit 30.000.
Ja.
Also Follower darf man endlich viele haben.
Stimmt,
also aber vernetzt sein darf man nur mit 30.000. Das hat mich total, das nervt mich total.
Ja, ich total. Weiß es auch.
Also ich habe da auch alles schon versucht bei LinkedIn, ob man da nicht eine Sondergenehmigung bekommt oder so. Aber da lassen sie sich nicht erweichen. 30.000 ist quasi die Obergrenze. Die argumentieren natürlich zu Recht. Da hat man ja schon, also hat man ja schon nicht mehr so den Überblick, dass man wirklich mit jedem Einzelnen weiß, wer mit wem er vernetzt ist. Und darum haben die gesagt, das ist halt die Obergrenze. Ja.
Das stimmt. Also,
aber es ist super. Also LinkedIn ist wirklich ein sehr, sehr gutes Tool, worüber man im Grunde viel transportieren kann und auch wirklich man viel kommunizieren kann. Also
wenn das nicht wir beide wissen, wer sonst? Ne?
Ja. Also ist toll. Also ich finde das wirklich eine tolle Sache. Leider hat Xing da so ein bisschen nachgelassen. Da habe ich aber auch über 7.000 Follower. Aber das hat leider irgendwie nachgelassen.
Ja, jeder rätselt, warum es so ist. Also ich verstehe es auch nicht. Nee. Aber das
irgendwie bauen die das um? Aber
ja, ich verstehe es nicht. Also man hat das so schön aufgebaut.
Ja.
Und bin gespannt, wenn das irgendwann rauskommt, wenn es verkauft wird oder irgendwas anderes damit gemacht wird.
Da hat man ja schon lange gedacht, dass die von LinkedIn geschluckt werden. Aber bis heute sind sie noch autonom.
Nee, und du machst das auch schön. Hast immer wieder auch so mit deinem Geburtstag alles Gute nachträglich noch. Ne? So ein bisschen her, aber immerhin.
Ja, danke.
Schnapszahl, 55.
Ja, genau.
Geburtstagspost, das haust du auch mal mit rein. Und natürlich auch Sachen über den Job. Aber ja, wie gesagt, das macht dir auch Spaß. Und wir hätten uns sonst vielleicht gar nicht kennengelernt eventuell.
Aber auch Instagram und Facebook sind durchaus auch interessant. Das ist natürlich dann mehr persönlicher, aber mehr eine persönliche Schiene. Aber auch das sind durchaus soziale Medien, die interessant sind. Ja.
Wo läuft denn jetzt im Recruiting-Bereich? Was läuft denn da am besten? Ist das altersmäßig abhängig oder was gibt es da so für eine Regel?
Also ich kann sagen, Facebook habe ich auch relativ viel Follower, über 3.000. Da sind ja wirklich, ist ja so vorwiegend, muss man sagen, so mein Jahrgang.
Ja, also doch die leicht älteren.
Aber man muss sagen, das sind natürlich in der Regel in der jetzigen Zeit eben auch viele Top-Entscheider dabei. Das muss man halt immer wieder sagen. Darum finde ich, Facebook sollte man, auch wenn viele sagen, Facebook und so, aber sollte man nicht unterschätzen. Ja, Auch die Kommunikation in Facebook ist also natürlich logischerweise deutlich mehr als bei Instagram. Instagram sind ja mehr so die Fotos und die Reels, die Beiträge und die Reels. Da erreicht man dann natürlich so die, ich sag mal, 10 bis 20 Jahre Jüngeren bei Instagram. Und dann kommt eben TikTok. Das ist jetzt nicht so meine Welt, muss ich sagen. Aber wenn man natürlich in Richtung jüngerer Kandidaten gehen will, dann muss man Richtung TikTok gehen. Wobei, das ist natürlich eine Datenschutzproblematik. Ja,
absolut, absolut.
Da schrecken wir noch vor zurück. Darum sind wir noch nicht bei TikTok. Aber ansonsten, es gibt ja, ich sag mal, wie soll ich es formulieren, Parteien, die über TikTok quasi ihre Wahl gewonnen haben. Also leider, muss man sagen, die AfD. Und daran sieht man, welche Macht so ein ein Medium hat, sozusagen.
Naja, die interessiert sich da auch nicht so sehr für Datenschutz, aber das ist genauso auch unser Ding immer gewesen, dass wir aus auch Facebook, so aus Datenschutzgründen, ja, LinkedIn kannst du auch, aber ich denke, das ist alles so relativ.
Aber das hängt ja alles zusammen.
Okay. Ja.
Instagram, WhatsApp und Facebook sind ja.
Ist richtig, aber an TikTok, gut, ich persönlich brauche ihn jetzt weder persönlich, mache ich sowieso nichts persönlich, noch für die Firma, macht gar keinen Sinn. Aber ihr müsst ja vielleicht, um die Jüngeren dann zu erreichen, wie erreicht die jetzt?
Ja, wir haben jetzt eine neue Marke, die heißt Hashtag Young Hospitality Talents. Das haben wir jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, haben wir das jetzt ins Leben gerufen, weil wir wollen wirklich an die jüngeren Bewerber ran und wollen ihnen, also vermitteln wollen wir sie nicht, weil wir vermitteln ja wirklich nur die Führungskräfte. Wir wollen aber im Grunde ihnen so ein bisschen den Weg zeigen und wollen so ein bisschen auch Coaching machen, damit die halt in der Branche bleiben. Das ist uns eben ganz wichtig. Wir gehen eben an die Hochschulen, wir gehen an die Hotelfachschulen, wir gehen an die Berufsschulen. Wir waren jetzt auch bei der Nacht der Hotellerie und wollen eben versuchen, den jungen Leuten die Hotellerie und Gastronomie schmackhaft zu machen, damit sie halt wirklich auch in die Branche reinkommen und auch in der Branche bleiben. Und viele haben ja wirklich keine Ahnung, was es für Möglichkeiten gibt in der Hotellerie und Gastronomie. Die wissen nicht, dass man auch in der Hotellerie Gastronomie eine Finanzabteilung braucht, eine IT-Abteilung braucht, eine Marketingabteilung braucht und so weiter. Idee, ja. Also man muss jetzt nicht nur in der Operation sein, ja. Natürlich ist es ganz wichtig, die Operation, weil sonst funktioniert das ja nicht. Aber man kann eben auch andere, also im Grunde deckt so ein Hotel fast alle möglichen Berufsgruppen ab, ja.
Geht ja auch an Schulen selber.
Das machen wir, also wir gehen an die Hotelfachschulen, wir diskutieren Berufsfachschulen, werden wir wahrscheinlich über kurz oder lang auch machen. Wie gesagt, die Nacht der Hotellerie hat ja eigentlich sogar, da kamen ja die Eltern mit den Schülern, die halt einen Ausbildungsplatz quasi gesucht haben oder sich beraten lassen wollten über die Hotellerie-Gastronomie. Also es war ja wirklich ganz junges Publikum. Aber auch da, denke ich, ist schon notwendig, dass man da eben ansetzt, um die Leute für die Branche zu begeistern. Ja. Und da sind dann eben unsere jungen Mitarbeiterinnen, die dann da wirklich auch sehr engagiert, also denen macht das richtig Spaß, mit den jungen Leuten spricht. Und in der Hoffnung, dass man dann den einen oder anderen wirklich überzeugt, dass er in unsere schöne Branche reinkommt.
Herzliche Grüße an dieser Stelle an Jan Steffen, dem Macher der Nacht der Hotellerie. Schule aber trotzdem, das ist auch noch so ein Punkt, wo man nochmal hingehen kann. Ne? Also die Schulen an sich.
Ja, aber ich glaube, könnte man auch. Aber ich denke, wir werden, wenn, dann an die Berufsschulen gehen, eben Hotelfachschulen, Hochschulen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Es gibt ja auch so einige Institutionen, ich sag mal HDV, also es gibt die ja wirklich die jüngeren Leute jetzt auch ansprechen, HSMA, 101, wie sie alle heißen, die eben auch an die jungen Führungskräfte rangehen, AICR, da sind wir auch sehr aktiv, Front Office, Rezeptionist des Jahres.
Da sitze ich jetzt dieses Jahr wieder in der Jury, da sehen wir uns wieder.
Da sehen wir uns. Finde ich auch eine sehr schöne Veranstaltung, ja. Weil da geht es eben darum, dass die jungen Front Office Mitarbeiterinnen im Grunde eben auch ihren Weg in der Hotellerie gehen sollen.
Ja, freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ihr seid da ja Hauptsponsor.
Ja, also es ist wirklich eine schöne, es ist wirklich eine schöne Veranstaltung.
Ja, also da passiert ziemlich viel. Und wenn wir jetzt nochmal außerhalb von Kohn und Lorenzen gucken, das hast du so, wir reden ja alle über Findung von Personal und vor allem auch Haltung von Personal. Also wie hältst du die? Ja, weil wenn du die verlierst, kostet das nochmal sehr viel mehr Geld und Mühe, die hier wieder ranzubekommen. Was sind denn da jetzt so, hast du so ein paar Stachwörter, ein paar Ideen? Wie gesagt, außerhalb jetzt von irgendwelchen Agenturen.
Ja, ja, also da gibt es eigentlich ganz klare, also ich muss ja sagen, wir haben ja auch 50 Mitarbeiter weltweit. Also es ist nicht nur so, dass wir hier in der Theorie sprechen, wir sprechen auch in der Praxis. Mir selber sind 25, 26 Leute ungefähr zugeordnet mit auch jeweiligen Abteilungsleitern. Das heißt, auch wir rekrutieren Leute, also uns geht's wie allen anderen auch. Und im Grunde ist es da eine ganz klare Faustformel. Man muss im Grunde eine Marke bilden, ne? Also um an Leute ranzukommen, darum auch Social Media. Also zum einen ist eben Kohn Lorenz, also haben wir auch mittlerweile viele Follower, da sind wir auch über 20.000. Also das ist wichtig, eine Marke, also ich sage immer eine Markenbildung. Darum haben es ja auch so, haben es ja auch manche Konzerne einfacher, weil natürlich Hilton ist halt bekannt, ja, zum Beispiel. Also gibt ja noch viele andere Beispiele. Denen fällt das leichter, aber es gibt eben auch viele, ganz viele tolle Privathotels, private Gastronomen, die wirklich eine tolle Markenbildung haben, eben über das Marketing, über Social Media, was halt dann wahrgenommen wird von den jungen Leuten oder auch von den Führungskräften, und aufgrund dessen bewerben die sich dann, ne? Die Kunst ist natürlich, die dann zu halten, das heißt, man muss dann natürlich auch, das muss natürlich dann intern, das heißt, man muss ein vernünftiges Onboarding, man muss eine vernünftige Unternehmenskultur haben, sprich, das, was man nach außen transportiert, das muss authentisch sein und das muss man dann natürlich auch intern leben.
Ja.
Das ist schwierig, ne? Also ich muss halt immer sagen, man kann es leider halt eben nicht jedem Mitarbeiter recht machen. Es gibt eben gute Zeiten und auch schlechte Zeiten, und aber im Wesentlichen muss es halt eine Unternehmenskultur geben, wo es auch eine wertschätzende Kultur den Mitarbeitern gegenüber gibt, und ich glaube, wenn man das hinbekommt, was schwer genug ist, dann glaube ich, spricht sich das auch rum und dann bekommt man auch Bewerbung.
Ich würde da jetzt mal so als Beispiele nennen, die mir spontan einfallen, ob es als Platzl Hotels und hier in Hamburg so Tortue. Macht das auch ganz gut. Gut, 4 Jahreszeiten.
Es gibt da einige.
Ist aber sowieso vom Namen her schon. Aber ich finde jetzt so, also gerade Platzl, muss ich sagen, also die sind da unheimlich, auch bei Social Media machen das unheimlich gut, finde ich.
Ja, und es gibt ja diese Vereinigung, deshalb haben wir am Anfang schon gesagt, deshalb bin ich ja hier, diese Fairjob Hotels.
Ja.
Der Katharina Daris, die das jetzt macht.
An dieser Stelle.
Genau, früher die Maria Mittendorfer,
ja.
Auch ganz toll. Da sind auch, denke ich, eine ganze Reihe wirklich positiver Beispiele bei. Aber darüber hinaus gibt es sicherlich einige sehr gute Beispiele, wie man im Grunde eine Marke aufbaut und eben auch eine Unternehmenskultur aufbaut. Aber es ist wirklich viel Arbeit und das passiert eben auch nicht über Nacht, ne? Das ist wirklich ein Prozess. Das geht teilweise über Jahre, um das hinzubekommen. Das heißt, wenn man meint, man fängt heute damit mal an und dann fängt man mal an damit und meint, das ist morgen, dann läuft's, ist zu kurz gedacht. Also das ist wirklich, wenn man heute damit anfängt und das wirklich kontinuierlich damit das aufbaut, dann sieht man vielleicht in 1-2 Jahren, sieht man dann vielleicht die Erfolge erst. Ist wirklich ein mühsamer und langer Prozess, und der sich aber lohnt.
Und das können wir beide tatsächlich sagen, sowohl Kohnen als auch Hotelier.de, wir sind ja letztlich nur so groß und bekannt geworden, ne? Gut, über unseren Content natürlich, aber auch dann über die HSMA entsprechend. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen mit LinkedIn, richtig, da ging es dann richtig los. Das ist dann inzwischen wirklich auch eine Marke, ja, sowohl der Hotelier.de erkannt, als auch mein persönlicher mit Fips und so weiter. Das ist natürlich eine neue Episode. Wiederum, fühlt sich wohl eigentlich hier drin?
Ja, ist Wahnsinn. Also es ist ein Unikat, kann man sagen. Ist ein Unikat, ist super. Also es passt. Also es ist wirklich ist wirklich eine tolle Atmosphäre und ist natürlich noch toller auch, dass wir hier genau vor dem Volksparkstadion stehen.
Ich gucke immer wieder raus, es ist so schön, oh Gott, wie viele Jahre, Jahrzehnte ich da schon verbracht habe und schon bei allen Pleiten, die man auch gesehen hat, trotzdem ist es halt ein schönes Gefühl.
Emotionen.
Halt. Ja, absolut total. Aber von daher, ja, will ich mich jetzt hier gar nicht als Hotelier hier so großartig machen, aber das tatsächlich, wir sind nur so groß geworden. Wir hatten nie viel Geld. Das, was wir eingenommen haben, haben wir immer in die Seite gesteckt oder halt jetzt in die Reisen oder so, ja, wo es jetzt hingeht. Und das ist es. So, dann kam Podcast noch dazu, auch ganz klar. Ne? Ist übrigens auch eine Idee. Also, wenn man ein bisschen größer ist, kann man auch einen Podcast mal machen. Muss man ja nicht jede Woche oder alle zwei Wochen machen. Kann man auch einmal im Vierteljahr machen. Ja, das ist auch eine Idee, wie du Markenbildung machen kannst.
Ja, stimmt.
Und du musst es halt definitiv kontinuierlich machen. Und das heißt nicht, dass du jeden Tag was machen musst, dass du jeden Tag dein LinkedIn-Profil füllen musst, so wie wir das natürlich mit unserem Content halt können. Ich würde jetzt auch nicht jeden Tag, ich schreibe auch nicht jeden Tag was in meinen, weil ich jeden Tag was erlebe. So, das wird dann auch langweilig, so, und kommt immer mal wieder. Aber anfangen, ja, und kontinuierlich durchziehen. Und dann die Kontinuität, finde ich, kann man selber bestimmen. Dann sagst du halt, okay, wir haben jetzt so und so viele Stories im Hotel oder im Restaurant gibt es genügend Stories. Also mit der Geschichte angefangen. So, und dann nimmst du das vor, dann machst du mal alle vier Wochen fängst mal an. Und dann kannst du es irgendwann, wenn du mehr hast, das steigern. Und das ist das Entscheidende. Also tatsächlich ist es Kohn und Hotelier.de, Kohn und Lohnse und Hotelier.de tatsächlich ganz gute Beispiele, wie man es machen kann. Und du ja auch. Du bist ja auch nicht von 0 auf 31.000 gefallen.
Und ich versuche wirklich auch jeden Tag irgendwas zu posten.
Ja.
Das fällt uns natürlich deutlich leichter, auch durch die Jobposts. Ja. Da ist der Content ein bisschen einfacher. Aber in der Tat, diese Kontinuität ist ganz wichtig. Aber es ist wirklich auch sehr zeitintensiv, das muss man mal sagen. Aber aus meiner Sicht, wenn man es gut macht und es einigermaßen gut hinkriegt, dann lohnt sich das auch. Ja.
Definitiv. Gucken wir nochmal aufs Stadion. Was hier immer rumfährt, ist so ein LKW. Ne? Also hier ist ja auch ständig irgendwie Bewegung drin. Die Profis trainieren, glaube ich, heute nicht. Oder zumindest sind die vielleicht auch schon durch.
Schade eigentlich, ne?
Beziehungsweise sind die ja auch auf Länderspielreisen. Und eins haben wir aber noch, tatsächlich. Ja. Zum Schluss wollen wir nochmal die Kopfhörer aufsetzen.
Ja.
Die Überraschungsfrage.
Ja, endlich mal wieder.
Oh Gott.
Ist Projektpartner bei dir, die noch was fragt? Lass mal laufen. Ich denke, du wirst es erraten. Und es gibt noch eine schöne Bayern-Frage dazu. Also nochmal.
Bin gespannt.
Aufgemerkt.
Lieber Matthias, lieber Sascha, danke, dass ich ein Teil dieser Podcast-Sendung sein darf. Matthias, Überraschung für dich. Ich habe eine Frage und zwar, vielleicht kannst du den Zuhörern mal erklären, wie ihr das bei Kuhn und Lorenzen, was ich ja auch immer erleben darf, eigentlich hinbekommt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nämlich das gesamte Team, so positiv eingestellt sind und ihr wirklich keinen Geburtstag, kein Jubiläum, keine Verabschiedung vergesst und einfach eine unglaublich tolle Führung, Qualität und Leadership lebt. Das ist outstanding und ich glaube vorzeigefähig. Und meine zweite Frage ist, nicht weniger spannend, wie gehst du damit um, wenn Bayern München verliert? Ich glaube nämlich, das geht dir ganz schön nah. Ganz liebe Grüße.
Ja, das war
Kerstin Rapschorn.
Erzähl mal ein bisschen über Kerstin.
Ja, die Kerstin ist halt auch super. Ich bin jetzt gerade fast ein bisschen rot geworden, weil sie hier so viel Lob verteilt hat. Aber so ist er halt. Die Kerstin ist reingekommen bei uns über den Arne Lorenzen, muss ich sagen. Ich glaube, es war 2018 ist sie reingekommen. Und da mit der Vorgabe, dass wir halt in der Gastronomie noch pushen. Wir kommen halt ursprünglich aus der Hotellerie alle und waren natürlich immer schon, weil da gibt es ja Überschneidungen zwischen Hotellerie und Gastronomie, waren auch in der Gastronomie unterwegs, aber die Kerstin sollte uns da halt noch mehr Türen öffnen und das war dann auch so mit meinem Projekt, dass ich eben mit Kerstin zusammen das machen durfte und das hat halt super geklappt. Wir wurden leider ein bisschen unterbrochen durch Corona, das hat uns anderthalb Jahre ein bisschen zurückgeworfen, aber vom Grundsatz her hat das super geklappt und
sie hat auch einige Restaurants, ne?
Sie hat auch selber Restaurants, genau, die Schwan Gastronomie in Düsseldorf und Neuss, da hat sie 5 Restaurants, also sprich, sie spricht eben auch die Sprache und sie weiß ganz genau auch als Gastrounternehmerin, worum es geht,
ja.
Was natürlich dann in dem Fall auch noch sehr hilfreich ist. Ja, und so haben wir das dann halt gemacht und haben das halt sukzessive aufgebaut.
Ja. Also.
Und zu Ihrer Frage, hatten wir, glaube ich, gerade schon mehr oder weniger besprochen. Es ist halt wirklich die Unternehmenskultur, die wurde wirklich schon eingepflanzt, muss man sagen, von Manuel und Arne. Und wir haben sie dann im Grunde weitergeführt, konsequent weitergeführt. Das genau wie sie sagt, dass es halt eine wertschätzende Führung gibt. Es gelingt natürlich nicht immer zu 100%, das wäre gelogen. Aber im Wesentlichen gelingt das. Also wir machen natürlich immer zum Geburtstag. Das gehört eben mit zur wertschätzenden Unternehmungskultur dazu.
Hast du ja selber erlebt.
Jubiläum, genau, Geburtstag, Jubiläum, kriegt immer jeder seine Anerkennung, sage ich jetzt mal so. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Onboarding machen wir immer 2 Wochen lang. Wenn jemand bei uns anfängt, kriegt er 2 Wochen Einarbeitung. Das machen wir auch ganz konsequent. Und ja, ich denke, damit hängt das auch irgendwie ganz gut zusammen. Na? Und ja, und Kerstin passt da eigentlich auch ganz gut rein, weil sie eben auch eine sehr wertschätzende, sehr emotionale und sehr positive ja. Persönlichkeit ist und die passt da eben auch sehr gut zu uns.
Ja.
So. Und wenn Bayern verliert, in der Tat, ist scheiße.
Naja.
Bin ich nicht so gewöhnt, aber.
Das ist das Problem. Das ist das Problem. So, wenn du so bist wie also ich, dann ist das.
Die verlorene Meisterschaft muss ich erstmal verdauern über Wochen und Monate. aber im Grunde, das kennt auch meine Frau. Also wenn Bayern verliert, ich bin ja auch, hab ja auch alles, Sky, DAZN, alles, was es so geben kann, Amazon, dann ist der, hängt der Hausschieben kurz, Haussegen kurzfristig schief. Aber gut, eine Nacht drüber geschlafen ist wieder gut.
Jetzt stell dir das mal andersrum vor. Der größte Erfolg, den ich bei Bayern dann die letzten Bundesliga-Jahre gehabt habe, waren 0-4. Also dann, also ich meine,
es
ging ja noch weitaus tiefer mit 0-8 und 2-9. Also ich bitte dich.
Also wie gesagt, mein Sohn, den ich Gott sei Dank auch zum Bayern-Fan motivieren konnte, der kannte gar keinen anderen. Doch, er konnte sich noch dunkel an Borussia Dortmund erinnern.
Ja.
Aber der kannte gar niemanden eigentlich als Merkel als Bundeskanzlerin ja. und Bayern als Fußball als Meister.
Letztlich muss man aber sagen, man kann nur hoffen, dass es so weitergeht wie jetzt, dass es einigermaßen lange offen bleibt, weil dann habt ihr
Spannung.
Nur dann habt ihr meiner Meinung nach auch eine realistische Chance, international was wirklich zu reißen, weil sonst fehlt, genau das fehlt sonst. Ja, das hast du jetzt überall, selbst in Italien inzwischen, das war ja sonst immer Juve, da kämpfen jetzt auch ganz viele in Meisterschaft. In Spanien sind es dann teilweise 2 oder 3, gut, die 2 Bekannten, aber auch teilweise Atletico mit dabei und so werden die viel mehr gefordert.
Das hebt halt das Niveau.
Das hat bei Bayern, glaube ich, immer ein Halbfinale und dann hat das dann der letzte Punch gefehlt. Ich
glaub, ja, obwohl, die haben ja dann auch 2020 und so, wir haben schon auch Champions League, aber im Grunde hebt es das gesamte Niveau ja. des deutschen Fußballs.
Von daher. Sei da mal froh, wenn es dann doch wieder gewinnt, dann darfst du auch mal wieder über die maximieren.
Aber ich freue mich auch so immer.
Ich habe mich gefreut, dass du mein Gast warst.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Es freut mich, es ist gut, dass es jetzt endlich mal geklappt hat.
Ja.
Und es hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr persönlich. Ist mit dir ja sowieso mal sehr persönlich, sehr herzlich.
Ja.
Und ja, ganz lieben Dank dafür.
Danke auch. Wir gehen nochmal in den HSV-Fanshop, kleiden dich nochmal neu ein.
Gibt aber keine Fotos.
Danke, dass du da warst. Und wir grüßen alle und sagen Tschüss.
Tschüss.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.